Ich begrüße Sie alle, euch alle ganz herzlich an diesem 9. Sonntag nach Trinitatis hier in unserer schönen Martinskirche in Nierstein. Ich begrüße alle, die hier sind, und ich begrüße alle, die mit uns verbunden sind über die Aufzeichnung und die hinterher diesen Gottesdienst im Podcast anhören. Besonders begrüßen darf ich die Angehörigen von Birgit Gutmann und Gisela Maurer. Die beiden Verstorbenen haben wir in der vergangenen Woche zu Grabe getragen, und wir wollen der Verstorbenen in diesem Gottesdienst gedenken. 9. Sonntag nach Trinitatis, große Überschrift: anvertraute Gaben. Gott hat uns etwas anvertraut. Wie gehen wir damit um? Wir werden über die anvertrauten Gaben in der Lesung hören, und der Predigttext wird sich mit einem Text von Paulus auseinandersetzen, der etwas dazu sagt, welche Gaben anvertraut wurden und wie man die miteinander abwägt. Wir beginnen den Gottesdienst mit dem angeschlagenen Lied aus dem Kleingesangbuch unter der Nummer 143. Behutsam leise nimmst du fort.
Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Wochenspruch steht beim Evangelisten Lukas im 12. Kapitel. Dort heißt es in Vers 48: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir hören den Wochenpsalm, es ist der Wochenpsalm unter der Nummer 63 und Monika Meyer und ich lesen ihn im Wechsel. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir.
Mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir, in deinem Heiligtum, wollte gern sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Kommt, lasst uns anbeten. Gott, gerne möchten wir Menschen sein, an denen man sich orientiert, die für andere wie ein Fels in der Brandung sind. Dabei kommen wir selbst manchmal ins Schlingern, wenn es uns schwer fällt, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Wenn uns das lockt, wofür wir schon immer eine Schwäche hatten. Gott, es gibt Tage, da kommen wir ins Schwanken, sind wankelmütig und drohen selbst zu fallen. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen Namen. Gott, du Kraft unseres Lebens, du schenkst uns Freiheit und Verstand und beteiligst uns an der Verantwortung für deine Welt. Dafür danken wir dir und bitten dich, gib uns den Mut, unsere Freiheit zu gebrauchen, um uns einzusetzen für eine gerechte Gesellschaft, in der jeder einzelne Mensch etwas zählt. Und bewahre uns davor, auf andere Menschen herabzublicken. Erneuere uns durch deinen Geist. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Schriftlesung steht beim Evangelisten Matthäus im 13. Kapitel. Wir hören die Verse 44 bis 46 und wer kann, den bitte ich, sich dazu zu erheben.
Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Halleluja, du bist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Auf das gehörte Wort Gottes wollen wir nun antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde darf sich wieder setzen und wir singen jetzt zusammen das Lied aus dem Roten Gesangbuch 634.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi und dort im dritten Kapitel die Verse 4 bis 14. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde: Wenn irgendein anderer meint, er könnte sich auf Fleisch oder Abstammung verlassen, dann kann ich es viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, entsprechend der Gerechtigkeit des Gesetzes ohne Tadel gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Aber dies eine, ich vergesse das Zurückliegende. Ich strecke mich nach dem Vorausliegenden. Nach dem Ziel jage ich, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus sitzt im Gefängnis, als er unseren heutigen Predigttext schreibt. Dieser Brief geht an die Gemeinde in Philippi, die 10 Kilometer nordwestlich der heutigen Hafenstadt Kavala in Griechenland lag. Philippi war die erste römische Siedlung im griechischen Mazedonien, als die Römer die Griechen so langsam aber sicher von der damaligen Weltherrschaft verdrängten. Thessaloniki ist etwa eine Tagesreise weit westlich von Kavala und von Philippi. Und früher war es so, dass auf dem Weg von der Küste nach Thessaloniki die römischen Heerstraßen sich in Philippi kreuzten. Man musste dazu 10 Kilometer ins Landesinnere gehen. Der Evangelist Lukas berichtet im 16. Kapitel der Apostelgeschichte eindrücklich davon, wie Paulus auf dem Weg nach Thessaloniki in Philippi Station macht. Paulus hatte sich mit Philippi eine der wichtigsten und größten Städte der Region, vor allem aber eben die erste römische Stadt, die als Kolonie natürlich nicht voll war mit Juden, die aus dem griechischen Sprachraum kamen, sondern mit Römern, die aus dem Gebiet Roms kamen und dort eher die Vielgötterei kannten. Paulus hatte sich diese erste römische Kolonie ausgesucht, um auch seine erste Gemeinde auf europäischem Kontinent zu gründen. Und diese Tatsache, die verband ihn ganz herzlich mit den Philippern. Im Allgemeinen lebten die ersten Christen zunächst in jüdischen Gemeinden, weil sie sich aus Juden, aus beschnittenen Proselyten oder aus denen zusammengesetzten, die die Beschneidung zunächst noch ablehnten, aber den jüdischen Glauben angenommen hatten. Das waren die sogenannten Gottesfürchtigen. Und die Gemeindeglieder in Philippi, das waren nun eben keine Juden und das waren keine bekehrten Juden, sondern das waren fast ausschließlich derartige Gottesfürchtige, bevor Paulus sie bekehrte. Und außer Paulus hatten sich bald auch andere Missionare auf den Weg, unter anderem nach Philippi gemacht, um über Jesus zu berichten. Und diese anderen Missionare waren nun zum Christentum bekehrte Juden, die der Ansicht waren, ein richtiger Christ kann nur sein, wer zunächst beschnitten ist und sich an die heiligen Schriften, an die niedergelegten Gesetze hält. Dann würden diesen Beschnittenen und später Getauften der Heilige Geist zuteil und er hätte Anteil am Geist Christi. Und Paulus sitzt im Knast. In seiner Gefangenschaft ist er nicht in der Lage, selbst einzugreifen. Und er war entsetzt, als er hörte, dass diese Missionare nun auch in Philippi aufgetaucht waren und versuchten, die dortigen Gemeindeglieder zur Beschneidung zu bekehren. Erst die Beschneidung, dann das Halten der Gesetze, dann die Taufe, dann die Annahme des Glaubens. Und das würde die Menschen an Jesu Auferstehung teilhaben lassen und ihnen Teil vom Heiligen oder am Heiligen Geist geben. Diese Vorstellung aber lehnt Paulus ab. Bei ihm entsteht der Verdacht, dass seine Zwangslage ausgenutzt wird, um die Auferstehung Jesu Christi und die Ausgießung des Heiligen Geistes zu einer menschlich steuerbaren Sache zu machen. Ohnmächtig sitzt er im Gefängnis, hört diese Geschichten und ist verzweifelt, weil er nicht nach Philippi fahren kann, um selbst gegen diese Theologie zu argumentieren. Seine Widersacher stellen die Taufe der Gemeindeglieder in Philippi in Frage, weil erkennbar an der fehlenden Beschneidung die Gesetze des Mose nicht eingehalten würden. Und daher müsse die Taufe wiederholt werden und das Bekenntnis zu Jesus Christus, das sei alles im Moment noch ungültig. Und die Teilhabe am Heiligen Geist wurde den Unbeschnittenen abgesprochen. Die Situation, in der Paulus steckt, ist nicht nur dramatisch, weil er durch die Gefangenschaft nicht helfen kann. In seinem Brief weist er auf die Prätorianergarde des Kaisers hin und auf die kaiserliche Familie, die ihn anhört. Und deswegen vermuten die Historiker, dass der Abfassungsort des Briefes, der sonst nirgends geklärt ist, vermutlich Rom ist. Und Paulus war nur in Rom, um dort endgültig verurteilt und hingerichtet zu werden. Also können wir voraussetzen, Paulus hat den Prozess vor Augen und er weiß, hier geht es um sein Leben, um seinen Tod. Und er weiß, er schafft es nicht mehr nach Philippi. Und deswegen schreibt er in sehr eindringlichen Worten. Er schreibt, den Tod selbst fürchtet er nicht. Ihn möchte ich erkennen mit Blick auf Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so, schreibt Paulus, will er Christi Tode gleichgestaltet werden, damit auch er gelangt zur Auferstehung von den Toten. Keine Todesangst, aber auch keine Todessehnsucht hat er. Denn er hofft an einer anderen Stelle im Brief, dass er um der Philipper willen doch noch einmal zu ihnen kommen kann, um ihnen persönlich darzulegen, was er ihnen nun im Brief schreibt. Zunächst mal hält er fest, dass er ja selbst nach dem Gesetz ein vollkommen untadeliger, seine eigenen Worte, ein vollkommen untadeliger Jude war. Er kann sich also messen in der althergebrachten Frömmigkeit mit denen, die da in Philippi plötzlich die Beschneidung verlangen. Denn er selbst ist ein Kind von Juden, am achten Tag nach der Geburt ordentlich im Sinne der jüdischen Gesetze beschnitten worden. Er gehörte dem Volk Israel und damit dem Stamm Benjamin an. Er war sogar Pharisäer, also besonders gelehrt in der Einhaltung der jüdischen Gesetze. Und argumentativ, sagt er, stellt ihn das mit den falschen Missionaren erstmal auf die gleiche Stufe. Wenn sie nach dem Gesetz argumentieren, dann wird er mit denen locker mithalten können. Und dann bekennt er sich dazu, in seinem jüdischen Gesetzeseifer sogar die ersten Judenchristen als Glaubensabtrünnige verfolgt zu haben. Ernster kann man seinen jüdischen Glauben nicht meinen. Die Gerechtigkeit des jüdischen Gesetzes hat er also untadelig erfüllt. Das heißt, er ist Fachmann in jüdischer Gesetzeserfüllung und muss daher wissen, ob die geforderte Beschneidung und Gesetzeserfüllung tatsächlich erforderlich sind. Und nun bekennt Paulus, aber was mir damals Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. An dieser Stelle im Predigttext lässt Paulus das Alte hinter sich. Nun will er das Neue schildern, das er in Jesus Christus erkannt hat. Die Funktion des alten Gesetzes war, das irdische Reich König Davids durch den versprochenen Messias wieder ins Leben zu rufen. Dazu war das Fleisch, das heißt die Zugehörigkeit zum Volk durch Abstammung nötig. Und zum Fleisch gehörte dessen Beschneidung, die körperlich-fleischliche Leidenschaft in Form des Gesetzes, Eifers und so weiter. Wer an den Gesetzen der Beschneidung und so weiter festhält, der hält an diesem alten Gesetz fest. Und jetzt schreibt Paulus und lässt damit das Osterevangelium, die Auferstehung und das himmlische Jerusalem fahren. Für Paulus ist das Gesetz überwunden, erledigt, durchverdaut und ausgeschieden. Gerade mit Martin Luther, der dem Volk aufs Maul schaute, müssten wir Paulus' Worte nicht übersetzen. Um Christi willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, sondern vielmehr müssten wir sagen, ich erachte es für Scheiße. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Durchverdaut und ausgeschieden. Wenn ihr Konfis nach Hause kommt und eure Eltern fragen, was hat der heute von der Kanzel gesagt, dann könnt ihr sagen, der hat Scheiße geredet. Paulus ist erleichtert. Er hat sich erleichtert von Alten, vom Überkommenen, das keine Rolle mehr spielt. Das Fleisch, das für ihn als Beispiel für das Alte dient, ist dieses Erdverhaftete, ist die Abstammung, ist das Materielle, das Überflüssige, das Unbenötigte, das Kreisen um das Gesetz. Und was wir als Damaskus-Erlebnis des Paulus kennen und mit dem Begriff Bekehrung beschreiben, ist für Paulus keine Bekehrung. Er kehrt nicht um oder er kehrt sich nicht ab. Vielmehr löst er sich, scheidet etwas aus und geht auf das Neue, in diesem Fall auf Jesus Christus, den Auferstandenen, zu. Oder, so wie er sich selber in Erwartung sieht, er geht auf die Auferstehung zu. Er spricht davon, dass er vor Damaskus Christus erkannt hat. Es ist für ihn kein Abwenden, kein Umkehren, sondern das Alte hinter sich lassen, ein Ergreifen oder ein Ergriffenwerden, ein Weiterkommen, ein darüber hinausgehen, eine Lösung vom Alten, ein vom Alten, vom Abgeschiedenen und vom Ausgeschiedenen. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz bedeutete für den Pharisäer Paulus, dass Gott ihm gegeben hat und er zurückzugeben hat. So ist das Verständnis nach alttestamentlicher, nach jüdischer Lehre. Gott hat dich als Menschen geschaffen. Damit hat er alles getan, was er tun konnte für dich. Und deine Aufgabe ist, durch die Erfüllung der Gesetze ihm alles zurückzugeben. In der Vergangenheit hat man dieses Geben und Gegeben bekommen als jüdische Werkgerechtigkeit ausgelegt. So als könnten, wenn man jetzt Gott zu Willen ist und ihm viel dient, als könnte man Gott dazu zwingen, sich einem zuzuwenden. Nein, die Richtung ist eine andere. Gott hat gegeben und es bleibt dir nichts anderes, als die Pflicht zu erfüllen, es zurückzugeben. Und genau dieses Verständnis, sagt Paulus, genau das ist überwunden. Es geht eben nicht um Werkgerechtigkeit. Für den Pharisäer Paulus ist das Gesetz das, was nach jüdischem Verständnis der Mensch zu erfüllen hat. Und nun Christi Tod und Auferstehung durchbrechen für den Christen Paulus mit dem Erkennen Jesu Christi und dem von Christus ergriffen sein diesen Automatismus. Der Christ lässt diesen Gegengabezyklus hinter sich und wird zu Christus gezogen und von ihm in die Auferstehung und in das himmlische Reich Gottes hineingeholt. An dieser Stelle können wir mit Luther gegen die Rechtfertigungslehre seiner Zeit sagen: Sola fide, allein aus Glauben, ungerechtfertigt, ein Geschenk Gottes aus reiner Barmherzigkeit, ohne Gegenleistung. Und deshalb wäre Beschneidung und Halten der Gesetze der Weg zurück, der eben nicht zur Auferstehung führt. Wer in diesem Zirkel von Beschneidung, Gesetzeserfüllung und so weiter bleibt oder sich als bekehrter Heide durch die Beschneidung hineinbegibt, der lässt die Gnade Gottes fahren, die sich im Geschenk des Glaubens an die Auferstehung Jesu Christi zeigt. Ich weiß nicht, wer den Kinofilm Hook mit Robin Williams als Peter Pan und Julia Roberts als Glöckchen gesehen hat. Und er hat sicher das Bild vor Augen, wie Glöckchen ihren Feenstaub streut und Peter Pan mit den verlorenen Jungs, ohne einen Blick nach hinten zu werfen, mit vorangesteckten Händen in Richtung Nimmerland durch die Nacht düsen. Und diese Szene sehe ich vor meinem inneren Auge, wenn ich Paulus Worte lese, dass er sich nicht nach hinten umsieht. Das alles hat er verdaut, ausgeschieden, unter sich gelassen. Er streckt sich aber nach dem, was da vorne ist. Versucht es zu ergreifen bzw. sich ziehen und ergreifen zu lassen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Die Gegenwart des Paulus, als er den Brief schreibt, ist ausschließlich auf diese Zukunft ausgerichtet. Jeder Gedanke an das Alte ist für ihn gegenstandslos. Es ist bereits alles zurückgelassen. Er hat Christus Jesus erkannt. Er wurde von Christus Jesus ergriffen. Er hat den Glauben an die Auferstehung als Gnadengabe Gottes erhalten. Ob er jetzt den irdischen Tod zu erleiden hat, ist ihm ganz nebensächlich geworden, weil er sich emporgerissen zu Christus weiß. Die Sorge, die ihn zu diesem Brief treibt, ist nur, dass die Philipper durch die Beschneidung den Blick nach vorne verlieren. Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber dies eine, ich vergesse das Zurückliegende. Ich strecke mich nach dem Vorausliegenden. Nach dem Ziel jage ich, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wer dich liebt, wir singen aus dem Anhang zum Gesangbuch das Lied Nummer 115. Thank you. Wenn wir gleich Fürbitte halten, dann wollen wir auch unserer verstorbenen Schwestern gedenken. Frau Birgit Gutmann, geboren am 1. April 1962, verstorben am 11. Juli diesen Jahres im Alter von 63 Jahren. Sie wurde beigesetzt unter dem Text aus Johannes 14, Vers 1. Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und wir wollen Fürbitte halten für Gisela Maurer, geborene Hechtmann, geboren am 28. August 1937, verstorben am 20. Juli diesen Jahres im Alter von 87 Jahren. Sie wurde beigesetzt unter dem Psalmvers aus Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Wir wollen, wie es üblich ist, das Lied aus dem Anhang zum Gesangbuch, Lied 6, die Strophe 1 und den Refrain singen. Wir wollen Fürbitte halten und das Vaterunser sprechen. Wer kann den, bitte ich dazu aufzustehen. Gott, wir bitten dich in dieser Stunde für alle deine Kinder. Lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken. Wir bitten dich für alle, die du mit deiner reichen Güte beschenkt hast. Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren. Wir bitten dich für alle, die deine Hand gebeugt hat. Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe. Wir bitten dich für alle Glieder unserer Gemeinde. Geleite sie durch dieses Erdenleben in dein ewiges Reich. Wir bitten dich für Birgit Gutmann und für Gisela Maurer und für ihre Angehörigen. Nimm Birgit Gutmann und Gisela Maurer auf in dein himmlisches Reich und lass sie deine Herrlichkeit sehen. Und tröste ihre Angehörigen und gib ihnen die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind. Erhalte sie in deinem Schutz und Frieden. Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind. Nimm weg, was uns scheidet, und schenke uns Frieden und Eintracht. Wir bitten dich für alle, die verlassen sind. Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen. Gott, wir bitten dich, dass bald dein Tag komme. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben. Gott, du hast uns in dieser Woche gnädig beschirmt und in Gutem und Schwerem deine erhabene Liebe erwiesen. Wir bitten dich, vergib uns alle Schuld der vergangenen Woche um Christi willen und schenke uns deinen Geist, dass wir deine Wege erkennen und am Ende unserer Tage aufgenommen werden in deine Herrlichkeit. Gemeinsam bitten wir mit den Worten, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie gerne noch einmal Platz. Ein paar Abkündigungen darf ich noch verlesen. Herzlichen Dank an Caroline Waltenberg für die Unterstützung und Vorbereitung des Gottesdienstes. Herzlichen Dank an Monika Meyer für die Übernahme der Lesung und den gemeinsam vorgetragenen Psalm. Und herzlichen Dank an Frau Dr. Katrin Bibiella für ein wieder mal wunderbares Orgelspiel. Der Gemeinde sind Birgit Gutmann und Gisela Maurer und ihre Angehörigen zur Fürbitte empfohlen. Vielen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 116,20 Euro und war für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD bestimmt. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Vielen Dank dem Spender, der Spenderin für die Spende von 200 Euro, die für die eigene Gemeinde bestimmt ist. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer Homepage www.martinskirche-nierstein.de. Dort werden Sie auch den heutigen Gottesdienst als Audiopodcast zum Anhören finden. Alle Termine, Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde finden Sie auf unserer Homepage und im Verbandsgemeindeblatt unter den kirchlichen Nachrichten. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Dienstag, den 19. August um 9 Uhr hier in der Martinskirche, ein ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung, den Pfarrer Michael Gräbsch zusammen mit Pater Kyrill von der katholischen Kirchengemeinde halten wird. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Mittwoch, den 20. August um 8.30 Uhr, Gottesdienst zum Schuljahresanfang der Realschule Nierstein, den auch Pfarrer Michael Gräbsch halten wird, und um 10.30 Uhr am Mittwoch Gottesdienst im Johanneshaus in der Gutenbergstraße 13. Diesen Gottesdienst wird Pfarrerin Katrin Berg halten. Am kommenden Sonntag, 24. August, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe hier in der Martinskirche. Auch diesen Gottesdienst wird Pfarrerin Katrin Berg halten. Und um 15 Uhr am Sonntag herzliche Einladung zum Internationalen Kulturfest im Stadtpark der Stadt Nierstein. Wir wollen miteinander das Schlusslied singen unter der Nummer 144 im Heft. Dich rühmt der Morgen, und stellen uns dann unter Gottes Segen. So geht hin in Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Nehmen Sie gerne zum Orgelnachspiel noch einmal Platz.